Am Ende war da ein Gefühl von absoluter Vergeblichkeit. Vielleicht erinnern Sie ja diesen Satz, das ist ein Zitat und es stand über einem langen Porträt von Kevin Kühnert, das vor 2 Wochen in der Zeit erschienen ist. So ein Porträt, in dem Kühnert erstmals darüber spricht, wieso er der Politik den Rücken gekehrt hat. Geht um Anfeindungen, es geht um die Bedrohung seiner eigenen Person, um die Dauerbelastung, der man als Politiker ausgesetzt ist und auch um das Erleben der eigenen Handlungsohnmacht. Das sind alles ernste Themen. Uns interessiert heute aber was anderes daran. Mir zugeschaltet ist nämlich Julian Müller, Soziologe an der Leuphana-Uni in Lüneburg. Und der beobachtet, dass die Kommunikation der eigenen Verletzlichkeit in der Politik in den letzten Jahren zugenommen hat. Dass hier also sowas wie eine neue Redeweise oder neues Kommunikationsprofil entstanden ist, das einerseits auf bestimmte Erwartungen antwortet, wie ein Politiker, wie eine Politikerin heute zu sein hat, das aber selbst auch wieder Probleme erzeugt. Und genau darüber will ich jetzt mit ihm reden. Hallo, Herr Müller.
Hallo.
Sie beobachten ja vor allem, wie politische Kommunikation im Podcasts funktioniert. Darüber sprechen wir auch gleich. Aber erstmal so ganz grundsätzlich dieses Zeitporträt von Kevin Kühnert. Haben wir es da mit dem Phänomen zu tun, das Sie interessiert? Also mit diesem Verletzlichkeitssprech, der zunimmt in der Politik?
Ja, ich interessiere mich jetzt nicht nur für Podcasts, aber der Podcast ist ein sehr interessanter Fall, weil es so ein neuer Bestandteil der politischen Medienlandschaft ist. Was aber stimmt, ist Ihre Diagnose, dass diese Kommunikation von Verletzlichkeit und Angegriffenheit zugenommen hat. Das kann man an ganz unterschiedlichen Stellen feststellen. Und dieses Zeitporträt ist natürlich ein wahnsinnig faszinierendes und auch erschreckendes Dokument, in dem ein ja doch prominenter Politiker aus der Bundespolitik darüber berichtet, dass ihm dieser ganze Betrieb über den Kopf gewachsen ist und die Zumutungen, die mit der politischen Arbeit einhergehen, über den Kopf gewachsen sind. Und das ist eine Form der Selbstdarstellung, die mich und meine Kollegin Astrid Sevi sehr interessieren, weil sich daran doch irgendwie sowas auch wie ein Wandel unserer Vorstellung von politischer Amtsführung, politischer Repräsentation ablesen lässt.
Ehe wir darauf nochmal ganz konkret eingehen, Sie haben es gerade nochmal betont, Sie schauen sich als Quelle vor allem Podcasts an. Wieso ist das so eine interessante Quelle für jemanden, der sich für politische Kommunikation interessiert? Oder also inwiefern ist das ein besonderer Diskursraum, ja, mit eigenen Logiken, die sich nochmal unterscheiden, zum Beispiel von einem Radiogespräch oder einem Radiointerview?
Also es gab das gesprochene Wort in der Politik natürlich schon immer. Es gab Radiointerviews, es gab Radioansprachen. Aber diese speziellen Formen von Podcastgesprächen, auch sehr langdauernden Formaten, ob das jetzt so ein Format ist wie Joe Rogan Experience in den USA oder äquivalent sowas wie Alles gesagt von Zeit Online
im deutschen Raum. Das bis zu 7 Stunden dauert?
Genau. Also ich habe gesehen, dass das letzte Gespräch mit dem designierten Vizekanzler Lars Klingbeil, ich glaube vor 2 Wochen, dauerte 6 Stunden, 18 Minuten. Das sind ja Formate, die wir in der Form nicht gewohnt waren, dass man also 6 Stunden einen Politiker wirklich aus der ersten Reihe der Berliner Republik bekommt und der steht da Rede und Antwort. Und zwar nicht nur im Hinblick auf Sachfragen, sondern immer wieder auch beigemischt Privates, vielleicht auch das Verhältnis zwischen dem Privaten und dem Amt, das Leiden am politischen Alltag. Also all das wird immer wieder zumindest am Rande thematisiert. Und das ist, glaube ich, eine neue Form der Präsentation. Also das ist etwas anderes als die Home Story, die es immer wieder gab, oder die Fotografien aus dem Familienurlaub am Wolfgangsee. Das hat man dann mal für 5 Minuten bekommen, dieses Zeitfenster von Helmut Kohl. Jetzt wird das so vermischt. Und diese Vermischung, das ist irgendwie eine neue Form. Hinzu kommt natürlich auch, dass wir diesen Gesprächen natürlich auch noch auf eine sehr interessante Art und Weise beiwohnen. Wir rezipieren über Kopfhörer zumeist. Das heißt, wir hören einem intimen Gespräch zu, während wir vielleicht gerade spazieren gehen oder einkaufen gehen oder bügeln.
Also es ist so ein, also wirklich ein sehr deutliches Intimitätssetting, nicht nur auf der produzierenden Seite, oder? Sondern auch auf der Seite der Rezipierenden.
Genau, auf beiden Seiten. Und die Forschung ist da noch so ein bisschen uneindeutig, aber es zeigt sich schon, dass Podcasts wirklich zu gut 2 Dritteln, wenn nicht sogar mehr, alleine und über Kopfhörer konsumiert werden. Das ist doch eine Verbindung zwischen politischem Personal, politischem Inhalt und mir als Zuhörendem, die in der Form, glaube ich, schon einzigartig ist.
Jetzt haben Sie es schon angedeutet. Es ist ja nicht neu, dass Politiker, auch den Privatmenschen rauskehren. Das zahlt ja auch ein auf so eine Art von Authentizitätsinszenierung. Nochmal, was genau ist hier anders?
Also es stimmt, das Private auch in den politischen Alltag zu holen, ist alles andere als neu. Wir haben, weiß ich nicht, Rudolf Scharping im Swimmingpool gesehen oder die Bilder davon in der Bunten damals. Was wir jetzt haben, ist, glaube ich, doch was anderes. Also man muss sich mal anschauen, mit welchen Fragen das politische Personal in so Formaten, ich habe mich vor allem mit dem Format Hotel Matze beschäftigt, dort konfrontiert ist. Also ich lese mal ein paar Fragen vor, die ich mir da aufgeschrieben habe. Also dort wird Olaf Scholz als Bundeskanzler gefragt, gibt es auch einen zweifelnden Bundeskanzler? Gibt es auch einen ängstlichen Bundeskanzler? Annalena Baerbock als Verteidigungsministerin wird gefragt, gehst du zur Therapie? Hast du eine Supervision, wo du das abladen kannst? Mhm. Und Robert Habeck auch als Minister wird gefragt, erlaubst du dir auch sowas wie nach Hause zu kommen und zu jammern? Das heißt, Politiker, Politikerinnen werden in diesen Formaten mit einer Erwartung an Politik konfrontiert, die auch das Private oder das Persönliche im Amt erwartet. Und damit müssen sie in irgendeiner Form umgehen. Das kann man auf Distanz halten, diese Erwartung, und sich dem ein bisschen entziehen. Olaf Scholz hat das getan.
Nicht ganz überraschend.
Oder, ja, aber es ist ja doch interessant, dass jemand, der eigentlich im Amt relativ unkommunikativ war und in wenig Formate gegangen ist, doch zweimal zu Gast war in diesem Podcast.
Das stimmt.
Also das finde ich als wirklich empirisches Datum schon mal bemerkenswert.
Und in welcher Weise antworten, also Sie haben jetzt Scholz schon geschildert, der sich dem so ein bisschen verweigert, aber sozusagen, wie sieht es aus, wenn eine Politikerin, ein Politiker auf diese Gesprächsangebote, diese latent-therapeutischen eingeht?
Die müssen ja alle irgendwie eingehen. Also Sie können versuchen, das zu umschiffen, aber man kann sich dem auch nicht ganz entziehen. Also das ist sozusagen eine medienspezifische Erwartung. Man muss irgendwie damit umgehen und man kann das versuchen zu umgehen, also zum Beispiel Friedrich Merz, der auch zu Gast war in diesem Podcast, hat versucht, das zu umgehen, aber er hat trotzdem auch darüber gesprochen, dass er nicht immer ein guter Vater war. Dass er rückblickend sagen würde, er hätte vieles anders machen müssen. Also er gibt auch sozusagen in seine privaten Verfehlungen oder sowas Einblick. Und das ist die Erwartung dieses Formats.
Jetzt ist es ja auffällig, dass Politikerinnen und Politiker, die besonders bereitwillig, vielleicht auch souverän auf solche Fragen eingehen oder reagieren, dass die vor allem aus dem progressiven Spektrum kommen. Also das wäre ja jemand wie Kevin Kühnert zum Beispiel oder wie Robert Habeck, wie Ricarda Lang. Woran liegt das? Also woran liegt das, dass die vor allem dem eher ja linksliberalen Spektrum zuzuordnen sind?
Ich glaube, es gibt in diesem linksliberalen Spektrum eine längere Tradition, so zu sprechen. Das muss man sehen. Das hat also doch nicht nur eine parteipolitische, sondern auch eine milieuspezifische Färbung. Das kann man nicht leugnen. Es gibt auch, sagen wir jetzt mal, unter den Grünen eine immer schon stärkere Tendenz zu so charismatischem Sprechen in der Öffentlichkeit. Also das ist von Petra Kelly über Joschka Fischer bis zu jemand wie Robert Habeck zu verfolgen.
Claudia Roth,
genau. Also das ist definitiv der Fall. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass die Parteien, die jetzt nicht an den Markt als Lösung oder auch nicht an den starken Staat als Lösung eher auf sowas wie Menschlichkeit kommen. Ich glaube, das ist auch kein Zufall. Aber es ist keineswegs so, dass nur dieses Personal aus den Grünen und vielleicht aus der SPD mit diesen Erwartungen konfrontiert wird. Also in diesen in diesen Podcast-Formaten, die ja längst von allen, von Politikerinnen, Politikern aller Parteien besucht werden, zumindest aus der demokratischen Mitte, würde ich jetzt mal sagen, die werden alle mit dieser Erwartung konfrontiert. Und mich interessiert eher diese Erwartung als eigentlich die Selbstdarstellung selbst.
Dann gehen wir vielleicht noch mal weiter in Ihrer Analyse dieser Erwartung, ne? Dass Politiker das eigene Erleben berichten, dass sie sich vor allem als Mensch präsentieren und nicht hinter der politischen Rolle sozusagen verstecken. Sie würden ja sagen, dass Politiker heute so kommunizieren sollen. Das zeigt eigentlich auch, dass sich unser Begriff davon verändert, was politische Repräsentation ist oder bedeutet. Was heißt das genau?
Ja, genau, das ist eben die Frage. Politische Repräsentation hat ja immer mit stellvertretendem Sprechen zu tun. Also ich übergebe meine Stimme, damit ein anderer für mich spricht und für viele andere auch noch. Das ist sozusagen das Modell jedweder politischen Repräsentation. Und das heißt ja auch, dass wir nicht von konkreten Personen mit einer gewissen Persönlichkeit und im persönlichen Leiden, etwa am Beruf repräsentiert werden wollen, sondern eigentlich von abstrakten, von ihrer eigenen Persönlichkeit enthobenen Amtspersonen in dem Fall. Wenn wir aber jetzt immer mehr konfrontiert werden mit diesen persönlichen Ansprachen, dann sprechen da ja ganz konkrete Personen direkt zu uns. Und ich würde nicht sagen, dass damit Repräsentation, wie wir sie kennen, auf der Kippe steht, aber es ist doch eine Herausforderung für unser klassisches Konzept politischer Repräsentation.
Was heißt das dann? Also wie könnte man das begrifflich fassen? Sind das dann weniger sozusagen Interessensvertreter als so Identifikationsfiguren für das eigene Erleben?
Ja, genau. Die Identifikation entsteht dadurch, dass wir dem eigenen Erleben des politischen Personals beiwohnen können. Also ich glaube, dass wir heute nicht mehr nur handelnden Politikerinnen und Politikern zuschauen, also die Entscheidungen treffen, die auf Bühnen stehen und agieren, sondern immer mehr präsentieren sie sich uns auch als erlebende Personen. Das ist natürlich eine Umstellung von sowas wie einer auf Macht und Autorität ausgelegten Form des Agierens hin zu einer politischen Außendarstellung, die sich selbst als die Weltlage erlebend zeigt.
Ist ja ganz interessant, weil gleichzeitig ja doch noch diese Idee des Macherpolitikers hier Trump, aber auch Merz inszeniert sich ja so, noch sehr lebendig ist.
Genau, also wie gesagt, ich muss immer einschränkend vorwegschicken, das, was ich sage, ist eine ganz spezifische Form. Ich habe mich mit meiner Kollegin Astrid Sivi sehr für politische Redeweisen der Mitte, der liberaldemokratischen Mitte interessiert und gefragt, wie reagiert die eigentlich auf Bedrohungen der liberalen Demokratie von außen, von links wie von rechts und wie spricht sie gerade angesichts dieser Anfeindungen? Und sie ist natürlich konfrontiert mit, genau wie Sie sagen, mit so einer politischen Macherrhetorik in einem Ausmaß, wie wir sie ja gar nicht kannten. Also JD Vance oder Donald Trump zeigen sich ja gar nicht als verletzbar. Und gerade in dem Kontrast wird das, finde ich, noch interessanter. Und eine Reaktion ist eben mit so einer Verletzbarkeit und Menschlichkeit, die ausgestellt wird, zu reagieren. Ich glaube, das ist eine sehr nachvollziehbare und auf gewisse Weise auch sehr ehrbare Strategie. Ich befürchte, die hat hohe Kosten, weil also schon das Personal, über das wir jetzt in dem Interview gesprochen haben,
Die sind alle
zum
weg oder in die
Großteil ja.
zweite Reihe zurückgetreten.
Genau, hat, ja, und das ist, glaube ich, kein Zufall. Also die Texte, die wir dazu geschrieben haben, sind schon relativ alt und bis sie publiziert werden in der Wissenschaft, dauert das. Damals waren die in der ersten Reihe, aber wir haben immer schon gefragt, also dieses Ausstellen des verletzbaren politischen Körpers nach außen, das hat die Kosten, dass man daran womöglich auch, ich sage es jetzt ganz hart, verbrennen kann. Und das gilt für Kevin Kühnert ähnlich wie für Robert Habeck und Annalena Baerbock auf eine gewisse andere Art und Weise auch.
Das sagt der Soziologe Julian Müller, aktuell Gastprofessor an der Leuphana-Uni in Lüneburg. Und ich empfehle nur einen Text von Ihnen und von Astrid Sivi geschrieben. Ist letztes Jahr erschienen, ein sehr lesenswerter Essay, Politische Redeweisen heißt der, in dem sowas betrieben wird, wie, Sie haben es auch gerade schon angedeutet, wie so eine Inventur politischer Kommunikation in der liberalen Mitte. Herr Müller, lieben Dank.
Ich danke Ihnen.